Im Namen von unserem Herr Jesus heisse ich alle ganz herzlich willkommen an diesem speziellen Sonntagmorgen wieder, wo wir hier zusammen sein dürfen, aber auch in all den verschiedenen Häusern, wo wir zusammen sind. Im Herr Jesus in seinem Namen herzlich willkommen. Wir wollen weiterfahren mit dem David und ich werde morgen unter das Thema setzen, die Herausforderung der Heiligkeit Gottes. Eigentlich hat uns Gott in eine wunderbare Welt gestellt, wo wir den Morgen von Gümligen Richtung Kiesen gefahren sind und das Bergpanorama gesehen hat, wäre ich am liebsten ausgestiegen und dort ein Bild gemacht noch von dem. Etwas Traumhaftes. Wir haben Ebenen, wir haben Berge, wir haben Meer, wir haben Sand, wir haben Nacht, wir haben Tag. Einfach ist etwas Wechselhaftes und immer wieder ist es eine Herausforderung. Und für uns als Gläubige kommt in die ganze Herausforderung, die wir sonst schon haben, kommt noch die Dimension von Gottes Seite her, vom Göttlichen, der Aspekt. Und in dieser Geschichte, die wir den Morgen jetzt miteinander anschauen, ist auch die Dimension nachher die ausschlaggebende und darum die Herausforderung der Heiligkeit Gottes. 2. Samuel 6. Ich werde die ersten 16 Verse von lesen. Zweiter Samuel 6, Abvers 1. Und David versammelte wieder alle Auserlesenen in Israel 30.000 Mann. Und David machte sich auf und zog hin mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Bala in Juda, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen, über die den Name des Herrn, der Name der Heerscharen, der über den Cherubim thront, ausgerufen worden ist. Und sie stellten die Lade auf einen neuen Wagen. So brachte man sie aus dem Haus Abinadabs, das auf dem Hügel war. Usa aber und Achio, die Söhne Abinadabs, führten den neuen Wagen. Und sie trugen sie aus dem Haus Abinadabs weg, das auf dem Hügel war. Usa ging neben der Lade Gottes, während Arioch vor der Lade herging. Und David und das ganze Haus Israel tanzten vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten aus Wacholderhölzern, mit Zittern und Harfen und Tamburinen und mit Rasseln und Zimbeln. Und als sie zur Tenne nach uns kamen, da streckte Usa seine Hand nach der Lade Gottes aus und fasste sie an, denn die Rinder hatten sich losgerissen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa und Gott schlug ihn dort wegen der Unehrerbietlichkeit und er starb dort vor der Lade Gottes. Und es wurde David heiß vor Schrecken darüber, dass der Herr den Usa so weggerissen hatte und man nannte diesen Ort Perez Usa, das heißt er bis auf diesen Tag. Und David fürchtete sich an diesem Tag vor dem Herrn und sagte, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Und David wollte die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids bringen lassen. Und David ließ sie beiseite schaffen in das Haus Obed-Edoms, des Gaditers. So blieb die Lade des Herrn 3 Monate im Haus Obed-Edoms, des Gaditers. Und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Und dem König wurde berichtet, der Herr hat das Haus Obed-Edoms und alles, was ihm gehört, gesegnet, wegen der Lade Gottes. Da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms in die Stadt Davids herauf. Und es geschah, wenn die Träger der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, opferten sie einen Stier und ein Mastkalb. Und David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn. Und David war mit einem leinenen Ephod gegürtet. So brachte David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn herauf mit Jauchzen und mit Hörnerschall. Und es geschah, als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, schaute Michal, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. Als sie nun den König David vor dem Herrn hüpfen und tanzen sah, da verachtete sie ihn in ihrem Herzen. Bis so weit davon. Es ist die erste Amtshandlung, die der David macht, seit er über das ganze Reich König geworden ist. Und jetzt können wir uns fragen, warum der Bundeslade zu sich holen nach Jerusalem. Bundeslade symbolisiert die Gegenwart Gottes. Es ist der Ort, wo Vergebung passiert ist. Und es ist auch der Ort, wo sie immer wieder Gott befragt haben und er ihnen von dort her die Antwort gegeben hat, er ihnen Wegweisung gegeben hat. Sie ist jetzt viele Jahre, ungefähr 70 Jahre, ist sie nicht am richtigen Ort gestanden. Sie ist in dem Kirjat Jearim vom 1. Samuel 6, wo sie hergestellt worden ist, nachdem sie von den Philister zurückgekommen ist, ist sie dort geblieben. Noch über den Rest der Zeit von Samuel und nachher über die ganzen 40 Jahre vom König Saul, er hat nicht das Interesse gehabt, die Bundeslade zu sich zu holen, in seine Residenz. Er hat sie dort stehen lassen, wo sie gestanden ist. Und jetzt beim David ist es schön, dass er gerade als erstes eigentlich den Wunsch hat, dass die Gegenwart Gottes wieder in seine Nähe kommt, an dem Ort, wo er regiert. Er braucht die Gegenwart Gottes für das Volk zu regieren, dass er ihm Weisheit gibt, Gnade gibt. Er braucht seine Hilfe bei den Kampfhandlungen, die er hat und wo er unterwegs ist und so weiter. Und jetzt ist für mich interessant, wie er das Ganze angeht. Der David ist von einem Krieg zurückgekommen und er hat dann noch 30'000 junge Männer um sich und er denkt, das ist ein sehr volles Aufgebot, wenn ich mit denen die Lade Gottes gerade zu mir hole. Und er hat es unterlassen, Gott zu fragen. Wir haben das letzte Mal die Thematik schon angeschaut. Wir haben das letzte Mal Entscheiden gesehen, wo er Gott gefragt hat. Und Entscheiden, wo er Gott nicht gefragt hat. Und jetzt hier auch wieder. Er tut Gott nicht fragen, aber er tut Berater beiziehen. Er steht da die ganzen führenden Köpfe. Und wenn wir in die Chronik hinterhergehen und dort die erste Chronik 13 Vers 1 bis 4 noch anschauen, das ist für mich interessant, das steht dort. Und David hielt einen Rat mit den Hauptleuten über 1000 und über 100 und mit allen Anführern und sprach zu der ganzen Gemeinde Israel. Gefällt es euch und ist's dem Herrn, unserem Gott, angenehm, so lasst uns hinschicken zu unseren Brüdern in alle Lande Israel. Dazu auch, und jetzt kommt es, zu den Priestern und Leviten in ihren Wohnstätten, dass sie sich bei uns versammeln. Und lasst uns die Lade unseres Gottes wieder zu uns holen, denn Sauls Zeiten fragten wir nicht nach ihr. Da sprach die ganze Gemeinde, man soll das tun, denn es gefiel allem Volk gut. Jetzt, was er übersehen hat, und für mich ist es interessant oder interessant, tragisch, aber ich kann da nicht näher drauf eingehen, weil die Bibel schweigt darüber, weil Staderig auch die Leviten und die Priester anholen und eigentlich hätte es mindestens die müssen wissen, wie man die Lade transportieren muss. Und jetzt kommt für mich eine pragmatische Überlegung, ist vielleicht ein bisschen bösartig, dass ich über sie so denke, aber ich weiß es nicht. Es sind immerhin 13 Kilometer Distanz gewesen. Also der Ort, wo die Bundeslade jetzt ist, ist nordwestlich von Jerusalem 13 Kilometer weg. Und das ist noch eine Höhendifferenz, also sie haben gegen Jerusalem noch ordentlich müssen steigen. Und von dem her gesehen, kann natürlich sein, dass die Leviten gedacht haben, wir sagen nichts, wenn er die auflädt, geht uns das nur ringer. Er ist ja eigentlich König. Er müsste das auch wissen. Ich weiss es nicht. Vielleicht ist es eine Unterstellung, die sie nicht verdient hat. Ich will sie auch nicht so festmachen, sondern es war ein Gedanke gewesen. Aber auf jeden Fall ist Gottes Wille nicht gefragt worden. Weil im 4. Mose 4, Vers 15 hat er das ganz klar festgehalten, steht dort, und wenn nun Aaron und seine Söhne beim Aufbruch des Heeres dies alles ausgerichtet und das Heilige und all seine Geräte bedeckt haben, dann sollen die Söhne Kehats kommen, um sie zu tragen. Sie sollen aber das Heilige selbst nicht anrühren, dass sie nicht sterben. Dies ist es, was die Söhne Kehats von der Stiftshütte zu tragen haben. Und dann ist aufgezählt worden, wie und was das sie müssen tragen. Also Gott hat alles klar definiert. Wir haben bei uns das blöde Sprichwort, der Zweck heiligt die Mittel. Und wenn ich jetzt die Geschichte anschaue, müssen wir sagen, das entspricht nicht der biblischen Wahrheit. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Weil der Zweck, den der David wollte, der war vollkommen biblisch. Der war korrekt, der war gut. Und das Motiv war auch gut. Also es hat eigentlich alles gestimmt, was der David wollte, indem er die Bundeslade in seine Residenz holen wollte. Einfach der Weg, wie er es machen wollte, der hat nicht gestimmt. Jetzt Gott tut uns in seinem Wort im engen Bereich, am engen Ort völlige Freiheit geben. Wenn er uns nichts auferlegt, sagen, das wollte ich so gemacht oder das wollte ich so gemacht haben, da hat er uns den Verstand gegeben, er hat uns seinen Geist gegeben als Gläubige und der tut uns leiten. Und dann gibt es aber Sachen, die er trotzdem in seinem Wort ganz klar geregelt hat. Wenn er es will oder was er nicht will. Wenn ich da einfach ein Beispiel herausgreife, so tut er bei einer Verbindung, sei das geschäftlich oder sei das ehemässig, wo er sagt, dass nicht gläubig und ungläubig und das gleiche Joch gehen. Das tut er so ganz klar als Warnung deponieren, wo er uns das so weitergibt. Ich will bei dem Thema nicht länger bleiben, sondern jetzt hat David den neuen Wagala machen. Er hat hier etwas von den Philistern kopiert, wo vor 70 Jahren Bundeslade von den Philisten zurückgeschickt worden ist, haben sie sie auf einem neuen Wagen zurückgeschickt. Und da ist nichts passiert, das ist eigentlich gut gegangen. Die Bundeslade ist abgeladen worden, die ist dort hergestellt worden und ist jetzt dort eigentlich bewacht worden, in Anführungszeichen, dass ihr nichts passiert. Jetzt, warum tut Gott unterschiedlich handeln? Warum tut er es jetzt beim David nicht zulassen und bei den Philisten hat er es zugelassen? Ist es nicht bei uns genau gleich? Wir haben viele Tageskinder über manches Jahr, 4 Tageskinder. Und ich hatte nie den Eindruck gehabt, ich müsste die Tageskinder ziehen. Unsere habe ich versucht zu ziehen. Aber Tageskinder habe ich weitgehend in Ruhe gelassen. Wenn sie sich an Tischordnung so im ganz Groben gehalten haben, war das kein Problem gewesen. Und Gott hat es gleich. Er tut nicht die Welt erziehen. Bei der Welt weiss er, dass sie manches nicht wissen. Aber wir als Gläubige, wir haben sein Wort, wir haben den Geist Gottes und uns tut er erziehen. Und darum tut er bei uns manchmal etwas strenger beurteilen, weder dass er das scheinbar bei der Welt gemacht hat. Und da ist es auch so. Jetzt für mich ist es tragisch und notvoll. Wir sehen hier, wo der Bundeslade zum Haus ausgenommen ist. Ich denke, oder es könnte sein, dass sie die Leviten rausgetragen haben. Und dann auf den Wagen gestellt haben, nach Vorschrift. Und dann ist der Usa und sein Brüder, die Familie, die jetzt immer jemand dazu geschaut hat, sie haben sie nicht angelangt, sie haben einfach geschaut, dass der Bundeslade nichts passiert, dass sie nicht gestohlen wird. Und sie sind jetzt mit dem Fegespann, mit den Rindern, mit dem Wagen mitgelaufen. Ich vermute, dass es allenfalls auch ihre Rinder waren, die den Wagen gezogen haben. Und jetzt ist das Hoger aufgegangen und Hoger abgegangen, aber vor allem durch aufgegangen. Und jetzt ist ein Moment gekommen, wo die Bundeslade anfängt zu rutschen. Es steht bei mir, dass die Rinder sich losgerissen haben. In anderen Übersetzungen steht, dass die Rinder ausgerutscht sind. Es spielt nicht so eine Rolle. Aber einfach mit den Rindern war es ein gewisses Problem gewesen und das Ganze fängt an zu fallen. Und jetzt einfach, wenn wir uns vor Augen führen, dass allein der Sühnedeckel der Bundeslade mit diesen beiden Cherubim, das war reines Gold gewesen. 24 Karat. Wir haben hier die Herin, die sind hier nur 18 Karat. Da sind 25% sind andere Komponenten beigemischt, die dem Ehering Festigkeit geben. Wenn der reines Gold wäre, wäre der ganz weich. Die Bundeslade war ganz weich mit diesen Engeln. Und ich denke, der USA hat eine Angst gehabt. Das war eine Reflexhandlung. Er hat vom König den Auftrag gehabt, hier dazu zu schauen. Und jetzt weiss er, in dem Moment, wo die zu Boden fährt, wird die zusammengeschlagen sein. Die ist verstaucht. Das ist eigentlich nicht mehr zum Anschauen. Das ist nur noch so ein Trümmerhaufen. Und darum der Reflex, um sie zu heben und langt das an. Und jetzt ist für mich tragisch und interessant, wie jetzt hier blitzartig und schnell Gott eingreift. Er macht es nicht immer so schnell. Manchmal kommt die Reaktion Gottes viel später. Aber da in dem Moment, wo der Usa die Bundeslade anlangt, geht er tot zusammen. Und jetzt ist jemand verschrocken, steht da in der Elberfelder Übersetzung im Vers 8. Und David wurde heiß vor Schrecken. Jetzt, wer schon mal richtig stark verschrocken ist, ich kann das mitfühlen. Ich habe das schon erlebt, so einen richtigen Schreck. Und dann ist eine Wärme und so Schweiß, der gerade vorkommt. Und es fängt alles an, so ein bisschen, man wird sehr unsicher, Zitterung und so weiter. Und ich denke, David ist das eingefahren. Er hat die Verantwortung für das Ganze getragen. Er hat das so befohlen. Und jetzt geht einer von seinen Mitarbeitern, von seinen Vertrauten, geht tot zusammen. Das Gericht Gottes. Auf der anderen Seite, wenn ich es noch anders auslege, jetzt rein bildhaft, hat der USA wollen Gott heben, dass er nicht runterfällt. Ich denke, es ist uns allen klar, wir müssen Gott nie helfen und wir müssen ihn auch nicht heben. Wir müssen ihn nicht unterstützen. Also Gott schaut für sich selber. Und wenn er uns als Mitarbeiter genommen hat und nimmt, so ist das einfach auch wieder seine Barmherzigkeit, weil er sein Reich gerne mit uns Menschen baut. Aber angewiesen auf uns ist er gar nie. Er braucht uns nicht. Und auch das Bild kommt bei mir das ein bisschen vor. Jetzt ist für mich interessant, wie der David reagiert und eigentlich ein Stück weit auch logisch. Ich weiss nicht, was bei ihm im Inneren vorgegangen ist, nach dem Schrecken, nach dem Unehrerbietenden, was passiert ist. Auf jeden Fall hat er sich im Moment auf die Seite stellen. Der ist gerade in die nächste Jury oder in den nächsten Job hier bei dem Obed-Edom und hat gesagt, du, die tue ich bei dir stellen, Ende. Der ist nicht gefragt worden, vielleicht hätte sie gar nicht wollen, aber sie ist dort eingestellt worden und der David ist heim. Der Riss, den uns da die Bibel schreibt, Perez Usa, das heisst, in die ganze Ferien, in die ganze Gesellschaft, die da mit Triumph und mit Halleluja Jerusalem gezogen ist, ist einfach ein Schnitt passiert. Ein abruptes Ende und irgendwie jeder ist mit hängendem Kopf einfach in das Seinige zurückgegangen und an dem noch ein bisschen nachdenkt. Und der David auch. Und jetzt ist es wieder für mich Barmherzigkeit Gottes, wie es der Sandro eingangs gesagt hat, dass Gott mit dem David nicht anders umgegangen ist. Wenn ich da Gott wäre gewesen und dem David schon so viel da hätte und gemacht hätte, wie es Gott gemacht hat, hätte ich gesagt, Bürstli, so muss man jetzt also nicht kommen. Wir zwei tun so nicht mehr verkehren miteinander. Gott ist barmherzig, er macht das ganz anders. Er hat den David links liegen und tut den Obed-Edom den Weg segnen, dass das der David vernimmt. Dass das zum David getragen wird und sagt, du, dort, wo Bundesladen ist, der hat einen reichen Segen. Ich habe einen Bauer kennt, früher im Brüderverein, wo wir waren, der hat den Übernamen gehabt, Abraham. Auch aus dem Grund. Der Bauer konnte anlangen, was er wollte, das war gesegnet. Das hat man gesehen. Das war sichtbar, auch in seinem Umfeld. Er hat einfach den Segen gehabt auf allem. Und darum hat er den Übernamen bekommen, Abraham, weil der Abraham auch reich gesegnet war. Und da einfach die Zwischenfrage, was tun Mitmenschen an uns sehen? Sehen sie an uns, wenn sie uns beobachten, auch irgendwie den Segen Gottes? Die Liebe Gottes, den Frieden Gottes, die Freude Gottes? Oder sagen sie bei uns, wenn das ein Christ ist, so brauche ich es nicht, das wollte ich nie werden. Ich habe beides schon gehört. Ich habe das Zeugnis schon bekommen von Geschwistern, ich bin durch sie aufmerksam geworden und darum komme ich um das Wort, das wollte ich auch. Und handumgekehrt habe ich von Leuten schon zu hören bekommen, wenn die bei euch sind, kannst du mich vergessen, dann kannst du mich streichen von der Liste. Dort komme ich nicht. Jetzt, wir müssen diese Frage jedem sich selber beantworten, aber es ist schön, wenn die Menschen über uns das Gleiche könnten sagen. Die sind unter dem Segen Gott. Und der Segen Gottes ist irgendwo wirksam geworden, den sieht man. Jetzt hat der David noch ein Ziel, die Bundeslade zu sich zu holen, denn er will auch den Segen Gottes, er will den Segensträger werden. Und darum geht er jetzt einmal richtig unterwegs. Das könnten wir jetzt parallel dazu in der 1. Chronik 15 anlesen. Ich will das nicht machen, aber einfach, wenn wir es genauer schauen wollen, sehen wir jetzt, und es steht dort, wo David selber zu den Leviten und Priestern sagt, ich bin das erste Mal falsch vorgegangen. Ich hatte die falschen Leute gehabt und darum müsst ihr jetzt mitkommen und ihr müsst sie tragen. Jetzt gehen wir richtig vor. Also der David hat aus dem Ganzen eine Lehre gezogen, hat Konsequenzen gezogen und er will den gleichen Fehler nicht nochmal machen. Diesmal macht er es richtig. Und jetzt sehen wir, wie er da mit der Lade geht. Es steht, dass sie nach 6 Schritten bereits ein Opfer dargebracht haben. Das ist für mich ein schönes Bild, wo er einfach Gott, darf ich so sagen, will zufriedenstellen. Nach dem Riss, der passiert ist, sieht er, dass er dort noch irgendwie etwas gut machen will oder will besser machen einmal. Und dann im Vers 14 steht, und David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn her, und David war mit einem leinenen Ephod gegürtet. Das heisst, er hat das Priesterkleid angehabt. Und da ist der David für mich wieder in der Doppelfunktion, wo wir bei ihm immer wieder sehr schön sehen. Auf der einen Seite war er der König nach dem Herzen Gottes und auf der anderen Seite der Priesterfunktion wahrgenommen. Und der Herr Jesus war beides auch. Er war König und Priester und Prophet. Und er hat all die Amtshandlungen, die er bei sich hatte. Loslassen und festhalten. Das richtige Loslassen und das richtige Festhalten. Es hat einen einmal geschrieben, ein Gottesmann, und sagt, wir sind in einer Welt voll Vergänglichkeit. Da wollen wir Geld, Hab, Gut, Gesundheit, Lebenskraft und all das, das wollen wir teilen miteinander. Das wollen wir immer wieder loslassen. Und festhalten, wenn wir die ewigen Werte, die uns Gott zur Verfügung gestellt hat, die Liebe, die Hoffnung, das Vertrauen und so weiter, das wollen wir festhalten. Und da sind wir in dem biblischen Prinzip drin. Und der David hat das auch immer wieder müssen lernen, jetzt da auch, was loslassen und was festhalten. Er hat zuerst fast das Falsche losgelassen, als er Bundeslade, der Gegenwart Gottes, nicht bei sich wollte. Er hat es erkannt. Und jetzt hat er sich das Zweite, das Retourholen, hat er sich etwas kosten, wenn wir nachher noch schauen, den Aufwand, den er betrieben hat. Jetzt will ich aber einen kleinen Einschub machen. Und das ist für mich jetzt etwas vom Tragischen, das Abschnitt, das wir hier vor uns haben. Wir sehen das Fleischliche und das Geistliche. Und wir haben immer beides. Auch um uns herum ist immer beides vorhanden. Wir haben fleischliche Situationen oder Reaktionen und wir haben geistliche Reaktionen von Mitmenschen. Wir sehen hier jemanden, der bei dieser Feierlichkeit nicht dabei war. Und von mir aus gesehen hat die Person sehr schön und sehr gut auch hergehört auf das Heimholen der Bundeslade. Das ist Michal, David seine Frau, Tochter von Saul. Die ist aber daheim geblieben in Jerusalem. Das heisst, und jetzt sage ich es wieder ein bisschen bös provokativ, die das Zuschauer-Christentum gemacht, das Tribünen-Christentum. Die ist irgendwo aus der Ferne, hat sie sehr genau beobachtet, was da unten im Kampffeld abläuft. Und dann hat sie aus dieser Perspektive sehr gut und sehr hart können verurteilen und beurteilen. Und wir wollen als Christen nicht ein Tribünen-Christentum machen, wo wir aus der Ferne schauen, sondern wir wollen dabei sein, wir wollen mit Hand anlegen. Sie hat nachher mit dieser Haltung, die David hatte, hat sie nichts anfangen. Und jetzt möchte ich nochmal ein Bild nehmen von der Bundeslade. Wenn wir zurückgehen in 2. Mose zu der Stiftshütte, und die Stiftshütte ist ja nachher das Volk immer begleitet, so ist beim Eingang zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten ist ein Vorhang gewesen. Der nachher mit dem Opfertopf vom Herrn Jesus im Tempel verrissen ist. Der Vorhang, und dort drin sind Cherubim eingewoben gewesen. Das heisst Engelsgestalten. Die sind nur zweidimensional gewesen. Etwas eingewoben, es ist nur wie ein Bild zweidimensional. Und wenn man aber hier ist, durch den Vorhang hier, hat man die Cherubim gesehen auf dem Sühnedeckel. Die sind dreidimensional gewesen. Und es ist genau das Gleiche. In dem Moment, wo der Vorhang verrissen ist und der Mensch, der Priester oder der, der im Tempel ist, hindern konnte, ins Heiligtum, hat er auf einmal ein anderes Bild vor sich gehabt. Er hat es dreidimensional gesehen. Und da ist es das Gleiche. Wenn wir es nur aus der Distanz anschauen und es aus der Ferne etwas beurteilen wollen, werden wir es immer falsch anschauen. Wir sehen es nur zweidimensional. Und sobald wir aber die göttliche Perspektive drin nehmen, die dritte Dimension, so sieht es einfach anders aus. Es kommt viel grössere Tiefe über, viel ein anderes Gewicht, ein anderer Schwerpunkt. Und bei der Michal, weil sie fleischlich gesinnt ist, und für mich ist interessant, wie sie vorgestellt ist, es steht da, Vers 16, schaute Michal die Tochter Sauls aus dem Fenster. Es steht nicht die Frau Davids. Es steht die Tochter Sauls. Und damit denke ich, will der Schreiber die Brücke machen zu der Gesinnung vom Saul. Der Saul war auch fleischlich gesinnt, auf jeden Fall am Schluss nur noch. Und sie hat die Gesinnung mitbekommen. Und der David hat eine andere Gesinnung gehabt. Darum ist die Brücke zum Vater gemacht und nicht zum Mann. Das heisst, sie hat seine innere Haltung, seine Freude, all das nicht geteilt. Und jetzt wird die 1000 Jahre weitergehen und da sind wir in der Zeit vom Herrn Jesus und als der Herr Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Die Heiligkeit Gottes in Person, nicht nur ein Symbol oder bildhaft in der Bundeslade, sondern als Person, ist auch nicht nur eitel Freude gewesen. Eine grosse Gruppe hat auch Halleluja gesungen, hat Freude gehabt an dem, wo kommt, aber eine Gruppe hat das nicht wollen, hat das nicht gewünscht, hat ihn auch verurteilt. Also ist bereits auch der Einzug wieder ist ein gewisses Schattenbild gewesen, auf 1000 Jahre später, wo der Herr Jesus eins zu eins nachher ganz ähnlich erlebt hat. Jetzt wenn ich so einen Sprung mache noch zum Vers 19, wo der David am Jetzt ist in Jerusalem und er verteilte an das ganze Volk, an die ganze Menge Israels, von Mann bis zur Frau, an jeden, also da ist dreimal aufgezählt, das ganze Volk, die ganze Menge, Mann und Frau und an jeden. Warum ist das so gewesen? Um uns einfach zu zeigen, dass keiner übersprungen wurde. Dass jeder hat bekommen, was der David verteilt hat. Und jetzt ist Elberfelder, schreibt Brotkuchen, einen Dattelkuchen und einen Rosinenkuchen. Und der Luther schreibt einen Brotkuchen, Fleisch und einen Rosinenkuchen. Jetzt die Fleischlichen, die gerne Fleisch haben, die haben am Luther seine Übersetzung lieber und die anderen haben die vielleicht lieber, ich weiss es nicht. Ich habe am Luther seine Übersetzung und ich da auch eigentlich lieber, ich habe gerne ein Stück Fleisch. Aber ich nehme jetzt gleich das kommt nicht so darauf an. Was will ich mit dem sagen? Jeder von denen hat drei Komponenten bekommen, also eigentlich ein ganzes Menü abgerundet. Und jetzt möchte ich die Brücke machen wieder zu uns. Wir hatten am letzten Mittwoch Bibelstunde und wir haben dort auch alle drei Sachen bekommen in der Bibelstunde. Ich habe es einfach bedauert, dass es nicht mehr waren. Es war ein ganz kleines Grüppli in Gümligen und der Jüngste war über 35. Also eigentlich hat eine ganze Generation gefehlt in dieser Bibelstunde. Und ich will hier ermutigen, weil von dem da hat Michal nichts gehabt, die war nicht dabei gewesen. Aber die dabei waren, die hatten Nahrung und von all dem, was sie bekommen haben, haben sie noch heimgebracht. Und wir wollen das nicht unterschätzen. Wir brauchen das, wir brauchen für den Alltag, auch für die kommende Woche, brauchen wir Nahrung und wir wollen Nahrung mitnehmen und wollen das nachher auch verteilen. Der David hat dann nachher einen Segensgruß mitgegeben, hat nachher ein Volk entlassen und dann ist er heimgegangen. Und dort sehen wir einfach bei der Begegnung mit seiner Frau, sehen wir, wie er geistlich gehandelt hat. Sie hat ihm nachher eigentlich fast gar verspottet oder auf jeden Fall lächerlich gemacht. Und er sagt dann im Vers 22, und ich will noch geringer werden als diesmal und will niedrig werden in meinen Augen, aber bei den Mägden, von denen du sprichst, bei ihnen werde ich in Ehren stehen. Und dann kommt das letzte Nachsätzchen noch. Michal aber, die Tochter Sauls, bekam kein Kind bis zum Tag ihres Todes. Das ist von Gottes Seite ist das über die Frau das härteste Urteil gewesen, das er machen konnte. Denn in Israel, eine Jüdin, die kein Kind bekommen hat, ist, und jetzt sage ich es hart, aber sie schreiben so, sei eigentlich die Existenzberechtigung in Frage gestellt gewesen. Weil jede Frau wollte mithelfen, das Volk Israel vermehren. Jetzt, ich will das nicht praktisch auslegen, nur geistlich. Weil auch meine beiden Söhne, die haben bis heute noch kein Kind mit ihren Frauen. Und das ist ein Gottesratschluss. Kinder sind eine Gabe des Herrn, Leibesfrucht ist ein Geschenk. Und er gibt es dort, wo er will und dort, wo er für richtig findet. Das will ich so ganz klar definieren. Dass wenn ich jetzt, was ich jetzt sage, dass ich nicht falsch verstanden werde. Aber wenn ich es geistlich auslege, ist dort, wo wir die innere Haltung von einer Michal haben, wird unser Leben keine Frucht bringen, dann wird es fruchtlos sein. Und wenn wir die Haltung haben von einem David, wo wir immer wieder wollen, auch weitergeben von dem, was wir bekommen haben, wo wir einfach die Gegenwart Gottes bei uns wollen und wir haben sie bei uns, er ist in uns und um uns, dann wird unser Leben viel Frucht bringen. Aber die Frucht ist ja nicht für uns, die sehen wir nicht unbedingt, sondern die wird erwirken. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für dein Wort, gerade für den ernsten Abschnitt, aber auch für den eindrücklichen Abschnitt, den wir aus dem Leben von David wieder anschauen durften. Danke, Herr Jesus, dass du David geholfen hast, dass du ihn geführt hast und dass du mit ihm ans Ziel gekommen bist. Und dass wir auch gerade aus dieser Geschichte aus immer wieder dürfen Hoffnung schöpfen, auch Zuversicht, weil wir deine Barmherzigkeit, deine Liebe immer wieder sehen. Danke, dass wir dir auch die kommende Woche dürfen herlegen, dass du jedes von uns tust, begleiten, führen, dass wir gerade, wenn wir jetzt auf die Adventszeit zugehen, dass wir einfach etwas von deiner Gegenwart dürfen unseren Mitmenschen weitergeben. Mit denen, wo wir in Kontakt sind, am Arbeitsplatz, am Wohnort, überall. Dass wir etwas von deinem Licht weitergeben dürfen, dass dein Reich weiter gebaut werden kann. Amen. Nun danken wir allen ganz herzlich.